Ich würde ganz gern noch ein paar Worte gemeinsam mit Dr. Frank Steinheimer über die Faszination des Regenwalds tauschen, denn du warst mehrfach und sehr exzessiv, wie ich weiß, in diesen Settings unterwegs auf Exkursionen. Was ist denn für dich der Reiz an dem Eintauchen, der ja auch durchaus physisch anstrengend sein kann, also so ein Besuch?
Ja, wie Professor Reichhoff schon mal gesagt hat, man sieht nicht die Fülle der Arten, die man als Laie vielleicht erwarten würde. Man geht in diesen Regenwald und ist erstmal von der Geruchsfülle und von der Sound, Klangfülle fasziniert und ganz weniger von diesen vielen optischen Eindrücken. Der optische Eindruck ist erstmal sehr viel grün, sehr dunkel. Am Boden ist so gut wie kein Licht. Es ist aber auch nicht so, wie man aus diesen ganzen Dschungelfilmen weiß gemacht kriegt, dass man sich mit der Machete durchschlagen muss. Das ist an Flussrändern vielleicht der Fall oder wenn man in so einen Regenwald eintritt. Aber wenn man mal drin ist, ist es eigentlich eher wie eine Kirche, eine riesige Halle, die unten eigentlich nur eine ganz dürftige Schicht von Keimlingen, von Bäumen hat. Die warten auch mal zum Zuge zu kommen. Und das Ganze spielt sich in Borneo zum Beispiel 60 Meter über den Köpfen ab. Somit ist der wirklich wahre Urwaldeindruck, wenn man mal in diese Baumkrone kommt. Und da gibt es viele Möglichkeiten von irgendwelchen Plattformen, wo man mit Leitern hochklettern kann. Oder eben, wenn es keine Zivilisation dort gibt, dann tatsächlich an steilen Abhängen, wo man dann in diese Baumkronenregionen auch schauen kann. Und da tummelt sich das Leben. Fasziniert war ich, aber tatsächlich mehr von den Klängen und dem Geruch. Zikaden, Frösche, Vögel, das ist ein Wahnsinn. Und die Sehnsucht nach diesen Regenwäldern kommt immer wieder über diese zwei Kanäle, nämlich der Geruchssinn und das Hören, weniger über den optischen Eindruck.
Wir hatten ja vorhin auch schon so kurz angefasst das Thema, was uns denn eigentlich fehlen würde, wenn es gar keine gäbe, also wenn wir über zukünftige Generationen reden, denen wahrscheinlich der Zugang immer schwerer fallen wird. Im Moment kann man ja noch ganz gut in Sri Lanka und thailändische und so weiter Settings fahren, wenn man das Geld hat, aber aus ökonomischen Gründen wird das vielleicht irgendwann gar nicht mehr da sein. Das heißt, dieser Besuch des Regenwalds oder das mal zu sehen, diese Nebelwälder, wenn der Regenwald in so Höhenlagen vordringt. Was fehlt uns denn aus deiner Sicht?
Ja, der Regenwald ist nicht das Paradies, was man sich so als Mensch erarbeitet hat. Das Paradies ist immer ein gemanagtes tropisches Ökosystem, so in unserem Sinne, sowas wie Polynesien hervorgebracht hat. Der Regenwald ist schon auch eine anstrengende Umwelt, eine fordernde Umwelt. Aber es ist auch genau das, was der Mensch auch manchmal braucht und der Körper. Und auch mal zu wissen, wieder woher man kommt und was man vielleicht auch entflohen ist als in der Menschwerdung. Was würde uns fehlen? Es würde uns sicherlich die Sicherheit zu fehlen, dass wir ein Potenzial haben für morgen, für eventuelle Änderungen, zum Beispiel im Klima oder Änderungen in der Artenzusammensetzung. Das ist das Potenzial, von wo aus immer wieder was Neues herausströmen kann. Da ist die hohe Diversität. Es ist ein bisschen so wie in einer Stadtlandschaft, wenn genügend Ruinen rumstehen, weiß man, man hat noch eine Entwicklungschance für morgen. Diese Entwicklungschance würden wir uns absolut nehmen, wenn es diesen Regenwald nicht mehr gäbe. Es gibt auch in Europa ja, Urwaldbereiche, die übrigens vom Gefühl her sehr, sehr ähnlich sind wie tropische Regenwälder. Das vielleicht auch, um ein bisschen diese Reiseökonomie herzustellen. Es gibt in der Nähe von Wien im Leinzer Tiergarten einen ganz kleinen Bereich, den Johanniskogel, der noch ein autochthoner Flecken eines europäischen Urwaldes ist. Es gibt den Rotwald in Österreich, der allerdings nur mit Ausnahmegenehmigung betreten werden darf. Und wir haben in Serran, hier in Mecklenburg-Vorpommern, auch noch einen Buchenwald, der urwaldnah ist. Und dort hat man die gleichen Gefühle. Es ist auch, schon die Luftfeuchte ist anders, weil einfach andere Luftverhältnisse gehalten werden, als dort, wo der Wind durchpfeifen kann. Also für die Gefühle kann man sicherlich auch noch einige wenige Teile in unserer Umgebung finden. Man kann auch Urwälder wieder erzeugen. Also es ist so, dass ein Auwald zum Beispiel braucht vielleicht 150 Jahre, gerade in der Weichholzaue, Weiden werden ja nicht sehr alt oder auch Pappeln, dass man nach 150 Jahren wirklich wieder eine Struktur hätte, die einem Urwald gleichen würde. Und deswegen sind auch oft die Auwälder immer noch die in Deutschland, wo man das Gefühl hat, das ist das Ursprüngliche. Viel schwieriger wäre das mit einem Buchenwald oder Eichenmischwald. Da braucht man dann schon 500 Jahre, bis die Strukturen wieder gegeben sind. Oder auch ein Montana-Nadelwald braucht bestimmt 350 Jahre bis 400 Jahre, dass es wieder diese Strukturen gibt eines Urwaldes, wenn man ihn komplett aus der Nutzung nimmt.
Es gab vorhin so einen kleinen Seitenhieb gegen das Handeln im Ausland, um da meinetwegen den Regenwald zu retten. Und man schafft es hier gar nicht so richtig. Ich habe aber trotzdem so den Eindruck, dass es ganz sinnvoll wäre, an irgendeiner Stelle quasi wie so eine Art Riegel vorzuschieben, also dass man in einer Weltgemeinschaft eben auch über Staatengesetze hinweg sowas regeln müsste. Was hältst du eigentlich von diesem Management? Ja, im Moment haben wir ja nur so ein irgendwie nationalstaatliches, siehe Ecuador, die dann sagen, naja, dann bezahlt uns doch den einen Ausgleich und dann müssen wir hier nicht fracken und so weiter.
Also das mit den Zahlen des Ausgleichs ist sicherlich richtig. Wir haben es vermasselt. Wir haben irgendwo das Glück, dass die Lebensräume, die es in Deutschland gibt, auch noch in anderen Teilen Europas gibt, die oft in einem besseren Zustand sind. Und deswegen fällt nicht so viel Last auf uns, das zu erhalten, sage ich mal. Das liegt aber nur daran, dass wir es als Erster mit zerstört haben und die anderen einfach langsamer sind und jetzt erst da hinkommen. Und ähnlich ist es eigentlich mit den tropischen Regenwäldern. Hätten die genauso gewirtschaftet wie wir diese Länder, dann wären die jetzt auch schon so weit, dass da nichts mehr übrig wäre. Und die Entwicklung, die wir gemacht haben, den jetzt zu verbieten, ist sehr schwierig. Und da muss es einen Ausgleich geben, und zwar einen finanziellen. Und die Ressource oder auch dieser Lebensraum, tropischer Regenwald, der muss in sich einen Wert kriegen, auch einen wirtschaftlichen Wert, der die Erhaltung fördert. Der wirtschaftliche Wert wäre an sich das Potenzial für morgen, das zu erhalten.
Hochinteressant, weil das ist ein Thema, was wir noch gar nicht berührt haben. Mein Eindruck ist, dass es ausschließlich in diesen Ländern funktioniert, wenn das Geld erwirtschaftet. Das heißt, es müsste wahrscheinlich dann auch in der Forschung heißen, verschiedenste Szenarien genau für so eine ökonomische, ökonomisches Setting von bestehendem tropischen Regenwald irgendwie.
Also das touristische reine, sagen wir, Vermarkten, das hilft nicht. Das sieht man in Thailand, man hat da super Nationalpark, aber außenrum gibt es überhaupt nichts mehr. Die sind völlig isoliert. Und da ist die Frage, wie die Qualität auf Dauer dort erhalten bleiben kann für diese Regenwälder. Also es muss einen anderen wirtschaftlichen Anreiz geben.
Welchen?
Welchen? Dass die Weltgemeinschaft sich die Ressourcen erhält. Ja, das ist, das muss der Anreiz sein, dann muss es ein, ja, weiß nicht, kann es sich einen Fonds geben, in den man einzahlen kann. Vielleicht auch, indem man sich freikaufen kann, wenn man andere Gebiete zerstört, was wir laufend machen. Das Schwierige ist, im ganzen Naturschutz, das Wichtige ist, die Dynamik zuzulassen, die natürliche Dynamik. Und bei uns sind es die Truppenübungsplätze und die Militärnutzung, die Dynamik reinbringen. Das heißt, einfach kleine Gebiete komplett isoliert unter Schutz zu stellen und niemand mehr reinzulassen, das ist es nicht immer der beste Weg. Es wäre besser, großflächige Schutzgebiete, sowas wie Biosphärenreservate zu haben, die aber diese Dynamik zulassen. Da kann man, glaube ich, mehr damit erreichen.
Wir hören noch ein bisschen Brasilien.